Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Howdy, friends and neighbors, Rodeo Radio, the Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Folge 7 mittlerweile.
Schon Folge 7.
Heute mit einem Gast, natürlich ein Berliner musikalisches Urgestein.
Ja.
Man kennt ihn in ganz Deutschland.
Und die Band kennt ihn in ganz Deutschland.
Natürlich und natürlich über die Grenzen hinaus.
Ja, harte Fakten zur Person.
Genau, Sänger und Frontmann hier.
Mastermind, 64 geboren, hört auf den Namen Gero, aus Berlin. Besuchte schon im Grundschulalter die Musikschule.
Ja, lebt im Stadtteil Friedrichshagen.
Der sehr teuer geworden ist, wie er uns erzählen wird. Und hatte in seinem Leben, sagt er schon, mindestens 36 Autos. Und es ist nicht Xavier Naidoo. Genau. Herzlich willkommen, Stumpen von Guten der Tag. Meisten Band der Welt, Knorkator.
Ja, wir fühlen uns sehr geehrt.
Ja, wir freuen uns wirklich, dass du da bist.
Danke, gleichfalls.
Das wird eine schöne Runde. Du hast frei bekommen, hast du gesagt. Mhm. Hast du viel zu tun im Moment?
Ja, familiär sehr eingespannt.
Familiär, weil musikalisch läuft ja nicht viel bei uns ein, ne?
Richtig, aber in der Familie schon.
Okay. Umso mehr natürlich, ne?
Ja.
Das haben wir alle zu spüren bekommen.
Ist es schön?
Ja.
Ja?
Doch, ja.
Ja, das freut uns.
Also wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich natürlich lieber Musik machen, aber meine Familie ist, oder meine Familien sind mir schon sehr lieb.
Ja, ja klar. Aber ihr wärt auch auf Tour?
Wir wären, was ist jetzt? Wir haben Juli, August. Wir hätten jetzt Festivalsaison.
Ja, ja genau. Tja. Platte ist ja raus. Ne? Die muss natürlich bespielt werden. Ihr habt verschoben auch ins nächste Jahr.
Richtig. Im März beginnen wir wieder. Wir hatten ja zwei Blöcke. Der erste Teil ist sensationell abgerissen worden. Erfolgreich. Und der zweite sollte im Februar beginnen. Ein paar Termine haben wir spielen können und dann plopp.
Ja, aus.
Berufsverbot.
Richtig.
Ja, leider. Scheiße. Drücken wir mal die Daumen, dass wir alle nächstes Jahr wieder ran dürfen.
Ich bin da guter Dinge.
Ja, das ist gut.
Wir auch, auf jeden Fall. Aber wir haben auch schon erst gestern drüber gesprochen. So ganz selbstverständlich ist er nicht. Ne? Wenn jetzt die zweite Welle anrollt, wird die bestimmt bis zum Jahresende auch anhalten. Beziehungsweise wird es nicht viel besser werden. Wir haben schon ein bisschen Angst, ob das nächstes Jahr klappt. Aber wir sind natürlich guter Dinge und hoffen.
Wir sind gespannt. Ihr habt Jubiläum, ne?
Wir hatten im Dezember tatsächlich 25-jähriges Jubiläum. Oh, Vierteljahrhundert.
Das ist krass. Das ist eine stolze Zahl. Und ihr habt aber zum Jubiläum eine ganz besondere Sache geschenkt bekommen.
Ja,
euch wurde die Ehre zuteil, dass eine Halle in Berlin nach euch benannt wurde.
Die Knorkator-Halle. Ist das geil?
Wie geil ist das denn?
Also das ist der Wahnsinn.
Ich habe es gelesen und gedacht, wäre ein Scherz.
Nee.
Das ist tatsächlich so, ne? Die legendäre Columbia-Halle, wer nicht aus Berlin ist, die Columbia-Halle ist so mit der coolste Ort, wo man eigentlich spielen kann. Legendär für alle Berliner Bands, aber auch von außen. Ich glaube, jeder hat in der Columbia-Halle schon gespielt.
Ja. Ja. Ist einer der geilsten Venues, finde ich.
Ja.
Ist im Flughafen Tempelhof, war früher so GI-Veranstaltungsstätte. Ist sehr geil, auch so amerikanisch mit großem Display vorne, wer am Abend spielt. Also ziemlich cool.
Gehen so 3.500 Leute rein, glaube ich, ne? Wenn man richtig stopft.
Ja.
Und warum nach euch benannt?
Ich war schon ein bisschen erstaunt, weil man muss entweder tot sein oder richtig cool.
Lass mich raten.
Richtig cool. Und Butter bei den Fischen, also der Inhaber der Halle, der mag die Band sehr, Knorkator, hat uns natürlich dann mit dem Geschenk zugute kam.
Geil. Wie oft habt ihr da gespielt insgesamt?
Ich glaube, die Band Knorkator hat am meisten in der Columbia-Halle, Knorkator-Halle gespielt.
Deutschlands meiste Band der Welt
hat die meisten Konzerte dort in der Halle gespielt.
Echt?
Ja.
Wie also viel?
Seit 99 dort, also seit über 21 Jahren.
Also einmal im Jahr? Oder
nee, wir haben ja immer eine Tour gehabt, damals immer noch jährlich. Ja. Und dann hatten wir damals schon zweimal ausverkauft. Dann wurde umgebaut, also damals hatte es glaube ich so 2,5 bis 2,8 Kapazität. Dann ist der Rang oben die Galerie noch angebaut worden. Mit zu 3.500 Gästen. Und ja, wie gesagt, im letzten Jahr hatten wir 3 Tage. Das sind dann schon knapp über 10.000, was fetzt.
Mega fett. Geil. Das ist richtig geil.
Also das ist wirklich eine große Ehre.
Und wie lange heißt die jetzt so?
Die hieß. Also ich habe hab den Namen wieder zurückgeschenkt, weil du bist ja natürlich automatisch...
Hätte ich nicht gemacht.
Aber man hat ja eine Verantwortung. Du musst dann hegen und pflegen. Du musst dafür sorgen, dass die Leute in die Knorkator-Halle kommen. Und wenn natürlich Bands aus der ganzen Welt in die Columbia-Halle eingebucht wurden, schon vor Jahren,
waren die irritiert.
Knorkator.
Und die Leute aus der ganzen Welt zu Konzerten kommen, Und die suchen die Columbia-Halle und die gibt es nicht mehr.
Hm. Ach so.
Haben wir uns dann entschieden, hier habt ihr sie wieder.
Okay, ja, aber heimlich. Ja. Der Volksmund sagt weiterhin Knockout.
Richtig, ja, richtig. Ja,
das kriegt Berlin jetzt nicht mehr los. Aber die Bank gibt es noch am Müggelsee, oder? Die Knockator-Bank. Also ja, keine Sparkasse oder so?
Nee,
keine
eine Sitzbank.
Nee, wir haben tatsächlich so einen Kleinod an Friedrichshagen, da so ein Seebad, die ja natürlich auch durch diese Corona-Pleite da ins fast nichts gezogen wurde. Die hatten nur keine Gäste und durften nicht machen. Da haben wir dann einfach mit dafür gesorgt, dass dann so Planken oder Bänke Patenschaften übernommen wurden. Wir haben dann komplett die Bank genommen und ein paar Planken und dann ein bisschen spendet. Und
cool.
Die bleibt. Die bleibt für immer und ever.
Für immer. Ja, okay, komm, in diesem Sinne, wir kommen zur ersten Kategorie, die heißt Startshot.
Ja, der ist
Startshot. Oder Starshot. Ist eigentlich
wir
stoßen an, eigentlich ursprünglich mit Whisky. Wir wissen aber, dass du Kräutertee heute trinkst, oder grundsätzlich.
Du hast abgeschworen.
Ja, ich habe abgeschworen. Ja. Ich will gesund bleiben.
Das ist löblich, aber das macht uns wirklich ein schlechtes Gewissen, was nicht fair ist.
Nee. Und da ist das Kräuter.
Da ist was umgefallen.
Diese Lampe fällt immer runter.
Ist es nicht Kräuterlikör vielleicht?
Mit heißem Wasser aufgegossen.
Imagination. Lass uns anstoßen. Ich
also komm, wollen wir ein Glas oder willst du einen Schluck Whisky? Oder
wenn
Kräuter
angeboten wird,
wenn ich würde drum bitten, nehmt doch einfach auch so eine Tasse und macht den Whisky darin.
Das machen wir.
Das sieht ganz toll aus.
Dann haben wir was gemeinsam. Stimmt ja mit den Autos, was wir gelesen haben?
In der
36
Tat.
Stück, aber
jetzt hast du die
637.
Alle. Also, weil du hast normale Autos zu Schrott gefahren oder weil du Autos sammelst?
Männerfilz. Filz.
Also schon so schöne Autos.
Ja, also jetzt nur nicht gerade die aller schönsten, aber sofort. Zu Ostzeiten hatte mein Papa so eine Autowerkstatt. Der war Kfz-Mechaniker und war leidenschaftlicher Schrauber und hatte ein Chevy Bel Air 57.
Oh, okay. Schön.
Da sind wir natürlich schon damit in Kontakt gekommen. Dann hat er so ein V-Taunus gehabt, ein V6 und so eine Badewanne und hat immer an schönen Autos geschraubt.
Ein Taunus hat er auch mal.
Geil.
Schön.
Ja. Na, sag mal, also du hast aktuell 36 Auto oder du hattest
nein,
bisher...
Nein, heißt ja nicht Flake. Also ich habe jetzt gerade so ein Baby-Benz, so ein Oldtimer, so einen alten 190er, den fahre ich sehr gerne. Dann habe ich mir tragischerweise ein ML gekauft, den muss ich wieder verkaufen, wer also will. Stumpi verkauft seine ML. Und ansonsten pflege ich immer nur ein Auto zu fahren.
Ja, macht ja auch Sinn am meisten.
Man kann ja auch gleichzeitig nicht mehrere fahren.
Und meine Schwalbe.
Eine Schwalbe? Geil. Elektro oder
Nee, oh Gottes Willen.
Ja, also blauer richtig, Dunst hinterher.
So ein 85er Baujahr, genau.
1:50.
Richtig, 1:50. Maschine mit rotem Öl. Aber um die 6 oder 37 Fahrzeuge, also wie gesagt, über die, ich glaube, von 87 an bin ich Auto gefahren. 10 Jahre ohne, dass ich es durfte. Ganz fürchterlich. Und habe immer
so. Ich sag mal raus.
Ja, nee, ist mir doch wurscht. Die Zeit ist verjährt.
Ist verjährt, genau.
Und wie gesagt, irgendwann von Trabi über Wartburg Skoda kam dann der erste Mini. Ich habe so viele Minis gehabt.
Ja?
Mini Cooper.
Die alten waren auch richtig schön.
Genau. Und dann aber auch britische Modelle, so Rechtslenker, Van, Pickups.
Ah, so Mr. Bean-mäßig.
Ja. Und die haben wirklich totale Laune gemacht.
Ja, klar. Autos sind ein schönes Spielzeug.
Ja,
also auf schöne Autos.
Mini!
Auf Knorkator, dich.
Knorkator,
auf
Gero, cheers.
Auf die Welt.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Show.
Schön, dass du da bist, Alec.
Schön, dass du da bist.
Whisky aus der Tasse. Ladies and Gentlemen, ihr solltet das sehen.
Cowboy-Style.
Ja, eigentlich eine Blechtasse, ne?
Das Schlimme ist, dass es dir immer wieder schmeckt.
Schmeckt der wirklich?
Ja.
Welcher ist denn euer Lieblingswhisky?
Och. Es kommt drauf an, also der ist in Ordnung jetzt so auf Eis und so zum Zwischendurch mal trinken oder zum Mixen auch. Aber ansonsten...
Bei Whiskys gibt es ja auch wirklich nach oben wie bei Zigarren und anderen Genussmitteln keine Grenze. Ne? Mhm. Ich hatte mal einen Whisky, da kostete die Flasche irgendwie 800 Euro.
Was?
Traute krass. Man sich kaum zu trinken, ging auch alle. King George oder so. Hieß die und das war schon sehr lecker. Ich muss aber fairerweise sagen, dass man den Unterschied zu einem guten Whisky, der nur 50 Euro kostete, auch
Whisky,
nicht meinst du, ja. Dass es bei mir Perlen für die Säue war?
Wirklich, du kannst den Gaumen schulen. Du bist schon.
Ja, das ist ja wie mit Wein, ne? Auch die Leute, die Wein, absoluten Weinkenner, so
wie schlecht.
Ja, die sehen ja schon, wenn es gut oder schlecht ist.
Ja, riechen und alles. Aber wir sind jetzt, also wir stehen beide, glaube ich, eher auf Bourbon. Ja. Also jetzt dieser torfige und rauchige Whisky ist nicht so... Wie
so Single Malt und so ist mir meist auch zu speziell. Ja. Also wenn es so nach alten Reifen, wenn es so nach alten Reifen schmeckt oder so. Und dann noch eine Woche nachschmeckt.
Aber ihr sollt ja fragen, ich will ja nicht fragen.
Genau.
Ja, also du, wir haben natürlich einen Haufen Informationen über dich. Ich finde zum Beispiel geil, dass du...
Investigativ.
Violine und Klavierunterricht hattest. Ja. Da haben wir was gemeinsam. Ich habe auch Violine gelernt und danach Klavier. Violine war so ziemlich früh schon in der Schule, in der Waldorfschule. Ne? Da war das ja schon ab der dritten Klasse oder so am Start. War aber inspiriert durch meinen Großvater, der auch Geiger war. Von dem habe ich auch die Geige bekommen. Dann war ich im Schulorchester und dann nochmal im Schwäbisch-Fränkischen. Das war super cool. Also insgesamt vielleicht bis ich 12 war oder so.
Oh, ist aber lange.
Dann habe ich Klavier gespielt. Und du?
Ich war ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch klein und ich war damals noch kleiner, hatte noch kürzere, dickere Finger und habe ja kaum das Herz greifen können. Das heißt, auf der Geige hat mich der Lehrer angekickt, was willst du eigentlich hier? Nach anderthalb Jahren hat er mich rausgeschmissen, weil es nicht ging. Und dann haben sie mir noch ein Jahr Chance gegeben für Klavier. Ging eigentlich auch nicht. Ja. Und wenn man ehrlich ist, mit 7, 8, 9 will man eigentlich lieber spielen gehen oder baden, mit den Kumpels Fußball spielen.
Nee.
Und war auch nicht so richtig dahinter. Und dann meinte dann aber der Direktor der Musikschule Köpenick, ein ganz feiner Kerl, komm, hier nimm mal eine Chance mit Singen. Und da habe ich auch Leidenschaften entwickelt.
Mhm.
Und da bin ich dann mit 7, 8 in die Chorgruppe aufgenommen worden, hatte ich Einzelausbildung und war dann 6 Jahre lang an der Musikschule Köpenick und das hat wirklich auch viel, viel großen Spaß gemacht.
Aber das war ein Mädchenchor, oder?
Das war,
wir wissen alles.
Ja, also der Stimmenumfang
war damals clever, aber schon, sich da einzuschleusen, oder?
Ja, aber, das hatte auch peinliche Momente. Wenn du da stehst, alle Mädels mit Rock und du, großes Emblem Köpenicker Mädchenchor, und da steht da so ein Fatzke, so ein People.
Und alles war schon mit dem los. Ja.
Aber es hat Spaß gemacht. Der Chor war wirklich gut. Und ich habe damals eben auch schon diesen hohen Stimmumfang gehabt. Und der Lehrer meinte eben, du musst hier bleiben, egal was passiert.
Ja.
Nach 6 Jahren aber hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, dass das eben der Staatsoper zu Ohren gekommen ist. Irgendein Dirigenten, Pischner hieß der, glaube ich. Dass da so ein junger Mann oder so ein junger People eine ganz, ganz hohe Stimme hat. Und der suchte gerade für die Oper Tosca für den Hirtenknaben eine Besetzung. Und da meinte mein Lehrer, pass auf, du musst dich jetzt entscheiden, entweder du bleibst hier noch ein Jahr und hast dann Abschluss oder du gehst an eine Staatsoper und versuchst berühmt zu werden. Und da war natürlich die Entscheidung nicht...
Damit war es gefallen. Ja.
Aber nach einem Dreivierteljahr war dann der Stimmbruch da und dann hat sich das auch erledigt.
Aber du hast ja immer noch eine extrem hohe Stimme.
Ja, also. Also das ist eigentlich nur eine Veranlagung.
Könntest du jetzt noch damit singen, oder?
Ja, ich könnte. Ja. Also die Stimmbänder sind eben so veranlagt und eigentlich ist es nur Glück.
Ja, na klar, aber du hast ja auch was draus gemacht. Also Glück kann man haben, man muss es aber auch nutzen. Ne?
Richtig, aber den entsprechenden Moment oder den entscheidenden Moment hatte eigentlich Alf. Weil der nämlich meinte, sag mal, du kannst doch so hoch singen.
Mhm.
Weil ich hätte in der Rockmusik nie irgendwie das verwendet. Ich hätte immer nur gebrüllt oder gerappt oder irgendwelchen Kram gemacht. Aber das so zu verbinden, dann hat er dann halt die Absolution, das war so sein erster richtiger, geiler Balladesca-Hit.
Die mit den lateinischen Schimpfwörtern.
Genau. Wo so der Oma sagte, die nicht verstanden hat, das ist so schön.
Ja.
Und damit entstand eigentlich die Idee, Schweinskram schön zu vertonen.
Ja. Naja, das ist auf jeden Fall euer USP sozusagen. Ja, es gibt keine Band, die wirklich harte Musik mit Gebrüll und Meter-Riffs und so verbindet. In ad hoc kommt dann dieser chorale Facettengesang.
Ich habe euch damals gesehen im Knackclub.
Ja.
Ganz am Anfang. Weiß ich nicht. Wann ging es los?
95.
So muss es auch die Zeit gewesen sein. Und da weiß ich noch, dass man wirklich... Alle waren extremst beeindruckt und das war so wirklich, hat euch sehr besonders gemacht einfach.
Ja, ja.
Da hast du, glaube ich, wie hieß der Song, Wurm?
Der Werbung, genau.
Hast du gesungen, wo du komplett dich in Frischhaltefolie, glaube ich, eingewickelt hast und während des ganzen Songs, du hast diesen Song gesungen
und dann Luft rausgezogen.
Währenddessen immer weiter eingeschnürt und so
das ist richtig. Also umiert. Luft raus, vakuumiert.
Vakuumiert, ja. Das war
schon lebensgefährlich.
Aber das war unglaublich beeindruckend und man stand da mit Gänsehaut und war bei einem und dachte sich, wie geil ist das denn? Wie krass kann der Typ singen? Das war schon nicht echt.
So.
Nee.
Also ich danke dir für dieses wiedergegebene Erlebnis, aber Ich kann mich noch erinnern, wir hatten, wir wollten ja immer natürlich irgendwie einen Plattenvertrag haben und das hat nie geklappt. Und irgendwann kam man dann, wir hatten ja diese Shows im Franz-Club damals noch, Knorkator-Shows und hatten...
In der Kulturbauerei. War ich auch übrigens.
Und da, da hatte In Extremo zum Beispiel mit uns eine ihrer ersten Shows. Mhm. Da haben wir mal so befreundete Bands eingeladen. Und genau, bei der vierten Knorkator-Show kam dann irgendwie nach der Geschichte Rod und Bela an. Und mit, oh, das war ganz toll, können wir eine Kassette kaufen?
So, eine Kassette.
Und dann entstand eben der Kontakt zum Management. Und Management hat dann irgendwie, weil wir natürlich einen Plattenvertrag haben wollten, im Knark die ganze Branche eingeladen. Und dann haben wir da so vom Leder gezogen und haben so einen Rabatz gemacht mit allem, was wir wollten, mit Dreck, mit Scheiße, mit hier, mit Ficken und all dem Mist. Und die sind nach 15 Minuten alle an ihr wieder rausgerannt, was sie natürlich soweit ja nicht wollten, ist nicht verwertbar.
Ja.
Und dann hat Rod gesagt, machen wir mal selber. So, dann haben wir die erste Platte gemacht.
Bei Rodrack.
Genau.
Cool.
Und die war dann so extrem erfolgreich als Independent-Label, auf dem Independent-Label, dass dann nach einer Weile, die Leute haben ja die Zahlen mitgekriegt, die Leute angekommen sind, na, wollen wir nicht doch lieber einen Major-Vertrag machen und dann können wir uns das aussuchen. Dann sind wir zu Mercury.
So war das. Geil. Also du hast auf jeden Fall deine Liebe zur Klassik.
Ja.
Ne, hast du verwertet in dieser Band und hast da deinen Teil beigetragen. Trotzdem hast du gesagt, Knorkator würdest du selbst nicht anhören, weil dir die Musik zu stressig ist.
Ja, wir sind gut vorbereitet, mein Freund.
Wie passt denn das zusammen?
Also ich liebe die Band, ich liebe auch die Musik. Das, was wir machen, ist sowas von, sagen wir mal, dem Staunen gewidmet. Ne?
Mhm.
Und ich finde auch jeden einzelnen Musiker mit seinem Handwerk perfekt. Passt jeder genau hin.
Ja.
Wenn ich selber Musik höre, bin ich sehr gerne der Klassik oder auch dem Jazz verfallen.
Mhm.
Blues.
Mhm.
Ich entspanne mich auch sehr gerne bei Elektronik. Hatten wir vorhin noch. Es gibt auch schöne, entspannende Chili-Musik. Aber Musik benutze ich eigentlich nicht, um mich wach zu unterhalten, sondern um zu entspannen. Hauptsächlich.
Ja. Mhm. Verstehe, was du meinst.
Hat nichts mit Entspannung zu tun.
Absolut nicht. Das stimmt.
Ich weiß, dass es der Unterhaltung dient und das macht mich auch glücklich. Und Musik sollte, wenn überhaupt, auch der Unterhaltung dienen. Und deswegen bin ich sehr froh und stolz, das machen zu können. Total.
Und was sind so deine Lieblingsbands, wenn du jetzt drei nennen würdest, außer Knorkator?
Ich könnte bei jedem Buchstaben, fange ich an mit AC/DC, Bachmann Turner Overdrive, Clash, Deep Purple.
Okay.
Also jede Band hat was Besonderes.
Ja.
Und es sind leider die älteren Bands, die mir gefallen.
Mhm.
Weiß ich ja nicht mal warum. Also es gibt natürlich auch moderne Bands, die der totale Knaller sind. System of a Down beispielsweise oder Valtari, wissen, kennt ihr die?
Klar, kenne ich
Valtari.
Noch.
Valtari, eine finnische Band.
Ja, Valtari. Gibt's aber nicht mehr, oder?
Ich glaube nicht.
Nee, auf 90er so.
Und da ist er nämlich genau. Die haben zum Beispiel eine Death Metal Sinfonie in Deep Sea. So heißt das Album. Und da ist unter anderem auch so die Kombination zwischen.
Das ist so stimmt, geil. Das ist so geil. Passt auch zu den Finnen, ne?
Ja.
Durchgeknallt. Aber ich meine, eure Mucke ist ja auch nicht so, ist ja nicht nur die Musik, die durchgeknallt ist, oder wie sagt man, anspruchsvoll, verschachtelt, verschwurbelt. Die lebt ja, wie du sagst, die lebt ja wirklich vom Überraschungsmoment. Ne? Es wechselt ja wirklich.
Das ist ein Gesamtkunstwerk sozusagen.
Extrem. Danke.
Oh, ja. Naja, weiß, oder? Also der Anspruch ist nicht nur da in der Musik, sondern auch die Show drumherum und wie ihr euch so gebt und was für Effekte ihr während der Show zulasst.
Das ist ja schon sehr eindrucksvoll, aber das wollte ich gerade sagen, dass die Effekte, die unterstützt ihr natürlich auch mit der ganzen Show. Also ihr macht ja auch einen Haufen Schwachsinn auf der Bühne. Also früher war es richtig viel Schwachsinn. Ich glaube, du hast von selber gesagt, es ist ein bisschen weniger geworden mit allem, aber davon lebte das ja auch, die Show. Und ich meine, ich finde das ja super, weil ich finde Indie-Bands, die sich auf die Schuhe gucken beim Gitarrespielen, langweilig und liebe Entertainment und finde Rock'n'Roll braucht Entertainment.
Showbusiness.
Ja, und das ist ja bei euch genauso wie wir versuchen das natürlich auch, dass es geht nicht nur um die Musik, es geht auch um die Show.
Ja.
Und ich finde, ne, die Leute, du hörst ja nicht nur, du siehst ja auch was.
Ja, Interaktion den Musikern und so.
Das macht dir schon sehr besonders.
Ja.
Wiederum danke. Es hat natürlich viel damit zu tun, also ich muss mir Gott sei Dank keine Sorgen machen um die Songs, die ja schon für sich erstmal ein Programm sind.
Ja.
Also man sucht sich immer ganz bestimmte Songs aus für die Tour und auch das von vorne bis hinten ist ein Konzept. Da kannst du nicht einfach nur okay, wir nehmen jetzt fünf davon, sondern das ist alles konzipiert. Das muss alles passen. Damit du vom Anfang mitgenommen wirst als Zuhörer, große Spannungsbögen aufbaust, mal wieder runterkommen.
Eine Dramaturgie, ja.
Ich will das nochmal! So, so muss es sein. Ja. Und das, das natürlich, wie du sagtest, eine Band, die hauptsächlich auf ihre Schuhe kickt, es können auch gute Musiker sein.
Ja, gerne, klar. Aber, wenn die Augen schließt und auf sich wirken lässt, okay. Ja, aber, ja, das aber kannst trotzdem, du auch.
Es ist, wir leben im Jahr 2020 und derjenige, der Geld für ein Ticket ausgibt, dem muss was geboten werden.
Absolut.
Und leider gibt es wirklich auch nicht allzu viele. Also der Markt an guten Bands ist rar, ihr seht, oder es kostet halt wirklich viel Geld. Mhm. Ja, weil man natürlich keine Platten mehr so richtig verkauft, werden jetzt Ticketpreise aufgerufen, die dann schon ganz schön stabil sind. Und dafür will ich dann natürlich auch was sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Groß, ob es jetzt, haben wir vorhin drüber gesprochen, nicht nur ein Backdrop, sondern ein Bühnenbild, was mich verzaubert.
So. Na klar.
Was zur Band passt, wo man jedes Mal sagt, ey, geil, oh ja, fetzt.
Ja.
Und da, wie gesagt, von der Reihenfolge über das Bühnenbild, der Lichtmann muss ein super, muss fiesch sein, der Tonmann muss ein 1A sein.
Ja.
Und die Band natürlich auch. Also die Band ist so schlecht wie das schlechteste Glied.
Absolut, ja, natürlich. Korrekt gesagt. Aber das, was bei euch so sehr spontan und ja, gaga wirkt, ist aber schwer erarbeitet, oder?
Es wirkt manchmal spontan, aber es ist schon schwer.
Weil ich stelle es mir extrem schwer vor, also man kennt das ja selber, sich immer wieder neu zu erfinden. Und das nach 25 Jahren, das ist eine neue Tour und neue Bühnenshow. Und dann denkst du ja auch so, eigentlich schon alles gemacht.
Ja.
Jetzt, aber trotzdem will man was Neues machen. Die Leute wollen was Neues sehen, wollen aber auch die alten Nummern mit dem, weiß ich nicht, habt ihr noch das Klo auf der Bühne?
Nee, das nicht mehr. Nee,
schade
nee.
Eigentlich. Ich liebte das Klo immer sehr.
Wir haben ja wirklich auch verbrannte Erde hinterlassen. Also wir haben ja mit den Dingen, die wir gemacht haben, vegetarische Flugkatering und so, da haben wir ja wirklich die Clubbetreiber verprellt und verärgert. Also wir haben ja wirklich rechts und links...
Wir haben einfach eine Sauerei abgezogen.
Ja, wirklich, aber komplett rechts und links so ein Industrieschredder. Und in einer Nummer, Alf links, ich rechts, und dann haben wir da Gurken, Zwiebeln, Kartoffeln, Äpfel, alles, was es so gab auf dem Obstmarkt, haben wir da über 3 Minuten in die Leute gehäckselt. Die sahen aus wie die Schweine. Aber ja, mehr!
Die Leute genau,
das ist der Effekt. Der Clubleiter, oder
der von Scheiße,
der hat nach Jahren noch das Zeug von der Lüftung abkratzen müssen. Aber die Leute sind begeistert nach Hause gegangen und
so muss es sein.
Ja.
Aber wir haben dann einfach gesagt, wir wollen natürlich auch wieder Clubs erarbeiten und in Clubs spielen und haben dann eben
auch Abstand dürfen.
Davon. Wir wollten wieder dürfen. Jetzt
sind wir der Zeit ein bisschen ruhiger geworden, oder was?
Na, was heißt ruhiger? Also natürlich, wir sind ja alle, also wenn man überlegt, dass Basti weit über 60 ist, weißt du?
Ich meine,
ist
krass, ja, sieht man ihm aber null an, ey.
Also wenn du auf seinen Kopf kickst, lieber Basti, verzeih mir. Er hat schon ein schön hohes Knie auf dem Schädel. Also, aber das ist egal. Also Basti, ich möchte wirklich mal... Basti ist ein richtiger Rock'n'Roller. Eigentlich bin ich sehr stolz auf ihn, dass er in dem Alter noch derartig die Bühne rockt und vor ihm da irgendwelche Puppen da stehen, die ihn haben wollen.
Der ist ja auch, eine coole Sau.
Ja, ja, ja. Kunstkuchen. Absolut.
Kunstkuchen, ja, sagt ihr?
Basti ist ein Kunstkuchen. Die alte Frau. Ist geil.
War der nicht früher bei MCB? Mhm. Im Osten bei MCB? Und
er hat viele gehabt.
Also die haben viel Motorhead gespielt.
Genau,
ja?
Genau.
Daran kann ich mich noch erinnern, dass man MCB war so eine Ost-Metal-Band, genau. Schon, ne? Und ja, deren Hit hieß, war, wir rocken mit der Heavy-Metal-Mischmaschine, genau, bis die Fetzen richtig fliegen in der Blechvitrine.
Richtig, cool. Wow. Cool.
Ja, da stand ich im Konzert mit 13 oder 14 oder geil. So. Das ist lange, lange her. Und daher kannte ich ihn und habe dann nämlich irgendwann, als ich bei euch nämlich dann war, zum ersten Mal dachte ich mir, das ist doch der Typ von damals aus der Ost-Metal-Band.
Also er war... Wie gesagt, er war in vielen Bluesbands, hat im Monokel mitgegründet, hat dann Keks gehabt. So
stimmt.
Und MCB war quasi sein letztes und wahrscheinlich auch brachialeres Kunstwerk. Und ich bin wirklich, also eigentlich haben wir ja, wir hatten ja einen anderen Gitarristen von einer Band namens Subdub Micro Machine, immer noch da. Und
kennt man.
Sehr geil. Und Kirk war wirklich ein Bratzelpeter, der hat schön gerockt und schnell und filigran. Und Basti, wie gesagt, der hatte sich dann irgendwann für die Band Heil Mackenreuther entschieden, die es damals noch gab. Das ist dann gewechselt und wir haben halt einen neuen Gitarristen gesucht. Und irgendwann stand ich im Franz und Basti stand am Tresen. Ich sage, du, hast du Lust? Wie, was? Und ich so, du, ich stehe auf dich, ich will dich haben, so ungefähr.
Ja.
Aber das war doch vor eurer Rio Reiser Support-Tour.
Richtig, genau.
Oder?
Wir haben für die Rio Reiser Tour haben wir einen Gitarristen gesucht.
Ja.
Und dann hat
Alf und war auch der Abschluss... Tour von Rio. Ne?
Ja, genau.
Also die letzte Tour wart ihr dabei?
Die letzte Tour und die hat er ja, oder wir haben die Tour abbrechen müssen. Viele munkeln, dass wir schuld sind. Also wir sind nicht schuld.
Nee, an euch wird es nicht gelegen.
Seine Lebensweise war halt schon fatal. Und er war ein ganz liebreizender Mensch, aber eben auch zerstört. Ne? Und dann natürlich ein Gin Tonic anstatt Tonic Gin. Andersrum, genau.
Ach, echt?
Also, war dann schon ganz schön magenvernichtend. Und ja. Irgendwann
der war immer on the edge, ne?
Ja.
Also, aber wie fand er euch?
Ich hoffe gut. Wir haben viel gelacht. Ja. Es war natürlich nicht seine Musik. Und deswegen, weil er ja natürlich, also das ganze Konzert oder das Programm war ja in drei Sets, das ist entweder der Sonny Tate, hieß er, der Cellist, oder Nicolae Tătărescu, Minnesänger, genau, der war Support. Dann kam Rio als Hauptact und wir waren dann so was wie Endstufe.
So. So,
wir haben dann das durchgebrannt, der Rausschmeißer. Und erstaunlicherweise sind die Leute alle da geblieben.
Das ist aber auch eine geile Idee. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Dass man, normalerweise hat man ja immer Support-Acts, ne? Ein oder zwei manchmal auch. Und dann kommt der Haupt-Act. Und dann, aber nochmal einen hinten raus, so nochmal zum Abreißen.
Zum ist eigentlich zum Rausschmeißen.
Ist auch geil.
Aber das hätte auch ja nicht anders funktioniert. Also wir hätten die Bühne für Rio eigentlich nicht mehr bespielbar gemacht.
Insofern. Ja, ja, genau. Habt ihr da auch schon geschreddert und alles, oder?
Nee, das war danach. Also mit der Tüte war das damals schon, genau.
Ja.
Aber was eben wirklich, also die Show selbst, um über Rio noch ein Wort zu verlieren, das war schon toll. War ein toller Musiker, hat tolle Ideen gehabt, tolle Texte geschrieben. Ganz feinsinnig und liebevoll. Und ja, aber leider falsch gelebt.
Ja, ja. Aber da auf der Tour hat euch dann Rod entdeckt, oder? War das nicht da?
Das war kurz danach. Also wir hatten die Tour. Ich muss mal überlegen, die Tour mit Rio war 96 und Ende 96, da war Rio leider schon nicht mehr da. Da hatten wir dann diese Knorkator-Shows im Franz. Mhm. Und bei der dritten oder vierten Show waren Rod und Bela dann vor Ort und wollten Kassette kaufen.
Geil. Weißt du, dass wir übrigens auch, unser Karrierestart war auch im Franz Club.
Ach,
da,
stimmt.
Da gab es so eine Art, Open Mic von Universal.
Ja.
Organisiert, ne? Also die Bands, die für uns ein Signing in Frage kommen, mussten da jetzt mal auftreten. Und dann waren sie alle da, die ganzen Bosse und A&Rs und so weiter.
Da gab es noch welche.
Und da haben wir dann mit ein paar Bands gespielt und nach dem Gig haben wir den Plattenvertrag bekommen bei Universal.
Jetzt. War das Universal oder war das
Universal? War Universal. Department? Nee, war Universal und da sind wir immer noch.
Jetzt. Sehr beständig.
Absolut, also wir zumindest.
Oh. Macht Spaß.
Wir machen Platten rausbringen, macht Spaß. Ja, das ist ja, das finde ich ja gut, weil auch das erfordert ja auch Mut. Ne? Das ist ja viel mehr Arbeit, weil du das natürlich alles in Eigenregie machen musst. Also nicht nur vom CD pressen oder heute irgendwie den Download irgendwo hinstellen, sondern du musst das ganze Marketing, ganzen Vertrieb alles selbst wuppen. Ja. Das ist ja nicht ohne.
Aber das funktioniert. Also wir hatten ja bis 2007 sind wir nach altem Modell gefahren. Wir haben fast jedes Jahr gespielt. Wir hatten irgendwie jedes Jahr um die 70 bis 120 Konzerte. Da wirst du bekloppt.
Absolut.
Und irgendwann bist du weggelutscht. Das wird dann auch inflationär. Also will keiner mehr wissen, wenn du in der Garage oder im Club oder im Auto spielst. Das war einfach nur noch zu viel. Und da hatte ich dann auch so, ich würde sagen, Burnout. Bin dann durchgeknallt. Habe gesagt, ey, leck mich alle am Arsch. Bin dann wirklich abgesoffen. Und habe gesagt, wir hören jetzt auf.
Dann habt ihr aufgehört, genau. Ein paar Jahre, ne? Erst bis 2011 oder
was? Genau, richtig. Ja. Und das letzte war dann quasi eine Unplugged-Tour. Und dann nochmal die Abschlusstour. So aufhören. Und mit jedem Konzert, was gespielt wurde, habe ich einen Haken gemacht. Gott sei Dank.
Ja, so schlimm.
Das ist als Musiker schon wirklich tragisch.
Ja, total.
Ging nicht mehr.
Weil eigentlich liebt man es ja, ne?
Ja.
Wenn es einen
auffrisst. Dann nach einem halben Jahr Pause, da haben wir schon wieder Witze gemacht und Pipapo und geht doch nicht ohne. Da. Dann haben wir schon wieder Pläne geschmiedet. Dann haben wir gesagt, okay, wir hören auf mit aufhören. Und so war dann die Devise und haben 2011 begonnen, aber mit einem völlig neuen Modell. Das heißt, nicht mehr jedes Jahr versuchen, eine Platte zu machen, sondern alle drei Jahre. Zu der Platte eben eine Tour. Und zwar so, die auch so viel Geld bringt, dass du halt drei Jahre davon leben kannst.
Finde ich gut.
Hat am Anfang ein bisschen viel mühsame Arbeit gekostet, aber wir haben kennen und schätzen gelernt, dass du eben völlig unabhängig bist, du musst dich nach nichts richten, du brauchst kompetente Partner, wir haben Muted Management, wir haben Muted Vertriebspartner und alles andere, Ticketing, Merchandise, das ist alles irgendwie in der eigenen Hand.
Ja, ist gut.
Du kickst drauf und sagst, es ist meins, das ist meine Nische. Das sieht eben nicht so aus wie Bosshaus! Ja.
Das ist schon mal zum Glück. Obwohl, ich habe hier gerade euer aktuelles Album in der Hand, Widerstand ist zwecklos, und da seid ihr auf der Rückseite in Goldanzügen mit Cowboyhüten drauf.
Ja, Cowboyanzüge. Ja.
Bisschen Bosshaus stecken
wir da raus. Ja. Was wir können, da müssen wir auch mal rein in die Nische, da ist was zu holen.
Aber ich finde das grundsätzlich gut, weil das ist bei uns ja auch so. Wir haben auch die ersten Jahre, im ersten Jahr waren es 200 Konzerte, dann 180, und irgendwann frisst du dich auf. Zum Bekanntwerden ist es gut, finde ich. Wenn dich keine Sau kennt, musst du echt an jeder Gießkanne und jeder Tankstelle irgendwie stoppen, damit die Leute irgendwie von dir Notiz haben. Ja,
aber ist auch eine gute Persönlichkeitsschule, ja, ne? Dass absolut. Man sich wirklich den damals noch den Fan jeden einzelnen selbst erspielt.
Den hat man auch quasi letztendlich wirklich tatsächlich jeden einzelnen quasi abgeholt. Und irgendwann auch damit zu tun, dass du natürlich irgendwann auch wachsen willst. Du willst größere Hallen spielen, du willst irgendwie große Festivals spielen. Da kannst du dich halt nicht totjuckeln. Du musst dann schon sozusagen etwas exklusiver werden. Absolut. Und irgendwann haben wir auch gemerkt, dass ich finde, du kannst, wenn du eine Tour spielst, du spielst eine Herbst-Winter-Tour, eine Hallentour, dann hast du die Sommersaison. Und dann willst du zwischendurch aber noch in den 3 Tagen, die du irgendwie gerade versuchst, wieder zu dir zu kommen, auch noch eine Platte produzieren und Songs schreiben. Mach dich fertig irgendwann. Du brauchst auch mal Ruhe, du musst auch mal runterkommen, mal Abstand kriegen. Ist schon der vernünftige Weg, finde ich.
Du brauchst, also man muss ja erstmal Inhalt sammeln.
Ja.
Den verwerten und dann das Beste draus machen.
Mhm. Ihr habt 10 Alben mittlerweile, ne? Ist richtig?
Sind das schon 10?
I don't know.
So, meine Nachforschung, Widerstand ist das 10. Album. Was ist anders zum ersten? Gibt es da? Also bei uns zum Beispiel gibt es da Generationen dazwischen.
Absolut. Das ist eigentlich wie ein Fotoalbum. Ja. Wenn du umstehst und jede Seite ist eine andere Zeit. Inhaltlich, akustisch, persönlich. Also die erste Platte ist Punk. Das ist Anarchie, ist völlig wurscht, raus die Scheiße. Mhm. Und war trotzdem auf die 100.
Ja.
Und die letzte, also Alf hat auch gesagt, dass es natürlich immer schwerer wird. Du willst ja kein Thema doppelt besprechen. Also wenn du eh mal über Ficken gesungen hast, dann brauchst du das nicht normal.
Textlich also, schwierig, ja.
Dann normal. Wozu? Hör dir doch den Song an, den es schon gibt. Mhm. Umso schwerer wird's. Und da finde ich, wenn du halt pro Platte 10 bis 12 Songs hast und 10 Platten da sind, 120 eigenständige Nummern zu schreiben, finde ich schon, also aus einer Feder, das ist ja kein Proberaum-Working, das ist einer zu Hause, der sich Gedanken macht über jede Note, die so sitzen muss, wie sie sitzt, über jedes Wort, wie artikuliert es so ja noch.
Mhm.
Also da habe ich mittlerweile schon ein bisschen Mitspracherecht, weil natürlich ich singe, wie ich singe.
Ja, klar.
Und trotzdem ist alles zu 100% in Alf seinem Kopf gewachsen. Und der finde ich erstaunlich.
Also klare Verteilung. Alf schreibt.
Der ist der Diktator. Der Boss. Ja. Ich habe kein Problem mit. Also ich kann einfach nur akzeptieren, dass ich bei weitem nicht so gut bin wie er.
Ja.
Das, was er da macht. Ich kann nur dazu beitragen, dass es durch das, was ich mache oder wie ich es mache.
Ja, und Ideen reingeben.
Genau.
Ja, und du gibst dem Ding ein Gesicht, wenn du auf der Bühne bist.
Genau.
Ja. Du bist der Frontmann und bringst dich mit Leib und Seele und vollem Körpereinsatz ein.
Das macht so eine Laune.
Ja, du bist auch eine Bühnensau. Das sieht man auch, ne? Ja, voll. Also,
aber meine Muskeln sind dünner geworden. Also,
aber nicht, aber ich stimme nicht. Nee, ohne Scheiß. Also ich finde, das ist ja wirklich beachtlich, was du auf der Bühne machst. Und
es wird aber auch immer komplizierter.
Also bewundere das auch.
Die Lunge ist scheinbar auch genauso wichtig. Wie die Alben. Hat sich auch verändert. Ich mache tatsächlich jetzt bei der letzten Tour 20, 30 Minuten vorher Gymnastik.
Tatsächlich?
Ja, Wurm auf ein Fenster. Das hat man in der Schule mal so belächelt hat, so mit Armkreisen und Rumpfbeugen und hier, dies,
jenes. Yoga sagt man in Berlin-Mitte dazu.
Nee, man sagt einfach nur Gymnastik. Punkt.
Gymnastik.
Naja.
Gymnastik.
Berlin. Und das mache ich wirklich oder habe ich gemacht und das hat mir geholfen.
Also einfach warm machen.
Warm machen, atmen, und ich habe auch das große Glück, Newton, also meine Tochter, die ja auch Musik macht oder singt, hat einen sehr guten Coach, einen sehr guten Lehrer, und der hat mir ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, die ich berücksichtige, und das war Gold wert. Absolut Gold wert. Also Stimme ist nicht einfach nur Singen und Stimmbänder, sondern Atmen, Gaumen, Mund, Höhle, Konzentration, Denken.
Hm.
Ja, weitaus mehr.
Aber sag mal, was ja krass ist, ihr wart beim ESC Vorausscheid. Ja. Erzähl mal darüber. 20
Jahre schon wieder her.
Naja. Wie kam da dazu? Habt ihr euch beworben? Oder?
Also ja, ähnlich. Anna von Rosenstolz, die war 1999 mit Gildo Horn zusammen unterwegs. Und da wir auch befreundet sind und irgendwie sind wir ins Sprechen gekommen, wie war es denn? Ja, war toll und hier und dann habe ich überlegt, also das, was die können, Inhaltlich, optisch, das können wir da hoch. Und da saßen wir gerade mit Universal Mercury zusammen am Tisch und die haben daraus eine Pressemitteilung gemacht. Knurkarte und beim
einfach so, ohne dass jemand zack, das verabschiedet hat.
Deutsche Nachrichtenagentur, zack, raus.
Das ist doch erstmal ganz clever eigentlich.
Wir wussten davon ja nicht und irgendwann rief der NDR an. Jede Plattenfirma hat ja so eine Band gestiftet. Und wir waren dann halt bei Mercury und dann sind wir dann halt mit einem Song, was aber auch schwer war, weil es eigentlich keine Ideen gab. Man musste ja auf 3 Minuten beschränkt flott mal einen Song produzieren. Und man wollte ja nicht einfach nur irgendwas machen, sondern sollte ja auch Eindruck hinterlassen. Dann hat Alf da diese Nummer, ich wär zu ein Schwein komponiert.
Also ist für den ESC, warum nicht?
Ja, aber das ist eigentlich nicht das beste Lied. Ne?
Ich wär zu ein Schwein.
Ich wär zu ein Schwein. Und dann haben wir natürlich das gemacht, was macht man halt gerade nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, nämlich eine Orgel zerdröschen.
Ja.
Also überall werden Gitarren zerkloppt, warum nicht da? Und dann halt am nächsten Tag die Schlagzeile, wer liest diese Irren ins Fernsehen? Und dann
war da. Ja, besser kann man es nicht machen.
Bestes, was, also genau, Alf sagt nämlich immer, das ist ja nicht von Belang, wie gut oder schlecht, sondern wie intensiv.
Ja, das ist ein sehr schöner Satz. Ja.
Krass.
Wie intensiv. Exakt. Man muss einfach sich einbrennen auf die Festplatte.
Richtig. Und das ist, glaube ich, nicht mehr wegzudenken.
Ja. Und ja, ich erinnere mich noch, da hat er da nicht so, so rosane Dinge angehabt.
Wir hatten weiße Plüschanzüge.
Oder
wir unser Entree, also jede Band hat sich auch wieder vorgestellt oder jeder Künstler. Und wir haben nichts gemacht. Wir haben einfach nur da gestanden, haben 1 Minute in die Kamera geglotzt. Und ich habe dann irgendwie mit der Mütze rumgeschlagen. Das weiß ich noch. Und dann habe ich meinen Kollegen einen Kuss gegeben und sind runter. Und Stefan, der Raab, meinte, er hat noch nie so etwas wunderbar Einfaches, Schönes gesehen. Und das ist für mich
also cool.
Besser als Geld.
Geil.
Großartig. Und sag mal, Texte. Schreibt ihr zusammen?
Nee, Alf. Also zu 98%. Das ein oder andere Lied kam auch aus meinem Kopf.
Ja.
Zum Beispiel wie der international renommierte Hit A. Oder Schlüpfer oder auf die Buchstabensuppe von der letzten Platte. Und ja, so ein bisschen, ich mag so Ernst Jandl, kennt ihr den?
Nee.
Toller Gedichteschreiber, ein Linguist. Und den mag ich sehr. Und ja, so eher so für mich so, wenn es um Gedichte oder Texte geht, so mein Vorbild. Und daraus resultiert eben die Buchstabensuppe. Ja.
Und wo nehmt ihr den ganzen Schwachsinn immer her?
Kann ich nicht sagen, Alf. Das ist so, ich glaube, er ist ein sehr intensiver und genauer Beobachter mit Liebe fürs Detail in der Welt.
Ja.
Also er kickt schon sehr genau, wie die Menschen sind, wie sie sich so unterhalten, wie sie sich geben, was sie sagen, warum sie das sagen. Er ist sehr, sehr klug und wertet das dann eben auch entsprechend aus. Ich könnte das nicht, ich habe da eine viel zu große Oberflächlichkeit.
Ha.
Also nicht, weil ich die Leute oberflächlich finde, sondern ich kann das nicht. Ich sehe jemanden und entweder mir ist jemand sympathisch und dann ist egal, wie, egal, was er sagt, ich liebe das alles. Oder ich kann jemanden nicht leiden und dann kann ich mich mit ihm auch nicht verständigen. Und dann legt ihm aus dem Weg.
Ja, verstehe, was du meinst.
Und bei ihm ist es so, er sieht Leute, es ist so ein bisschen wie Dykes, den Maler Dykes, den kennt ihr bestimmt. Mhm. Der malt mit einer derartigen brutalen, pikanten Form die Menschen.
Alltagskarikaturen quasi.
Ekelhaft, ganz böse. Das, was er malt, schreibt Alf. Das würde ich so vergleichen.
Okay.
Und der hat dann ein Bild im Kopf von jemand und das kriegt er irgendwie zu Textform dann.
Ja, also wenn es um Menschen geht. Und es geht ja nicht nur um Menschen, sondern es geht ja natürlich auch um Lebensformen, Umstände, Situationen, private, politische und ja. Ich glaube, er macht sich schon sehr viele Gedanken. Irgendwann hat er mal so eine Idee und dann muss er natürlich erstmal, diese Idee muss reifen. Das muss komplex werden und umso verschärfter finde ich das eigentlich, gerade in puncto Politik. Also ich kann das gar nicht. Politik ist so komplex und so kompliziert. Mhm. Ich weiß zwar ungefähr, in welche Richtung das geht, ich weiß zwar ungefähr, das zu werten und ich bin natürlich auch unbedingt links, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und Alf hat so eine präzise Form der Darlegung, was da gerade passiert oder was passieren wird, dass ich da, Heidewitzka.
Ja. Klingt also, fast so, als könnte Alf Bundeskanzler.
Ja.
Für mich ist das.
Geil. Also ich habe auch die Texte, also die sind ja schon viel Gaga und wirres Zeug.
Ja, aber die
und
sind schon clever. Mal, die sind clever aber, Gaga.
Ja, total. Also zum Beispiel die Idee bei Alter Mann, ne? Auf die Idee muss er erst mal kommen. wie ja. Klaus liebt die, aber die steht auf den und der findet den cooler, Kausal aber kennen. Der, das ist total geil.
Hallo. Derjenige, der schreibt, ne? Hauptsächlich?
Ja, hauptsächlich, ja.
Und ist dann Teamwork durch also hauptsächlich Ebedo oder auch mit Ben, dass dann wirklich Dinge verändert werden?
Na, ich würde sagen, das ist bei uns ein bisschen wie du die Situation bei euch beschrieben hast. Sascha schreibt, macht hauptsächlich, ihr gebt Ideen mit rein, dann wir tauschen uns aus natürlich, logischerweise. Man muss nicht immer alle eins zu eins nehmen. Im ersten, ja, meistens also. sind wir beide, da gibt immer noch mal den zweiten Step, finde ich, der nochmal Unterschied ist von, wenn ein Album rauskommt und man auf Tour geht, oft sind Songs live, haben die eine andere Energie und absolut, werden auch nochmal, werden für die Bühne nochmal anders umgesetzt oder nimmst du ein paar Teile länger, kürzer raus, mehr Wumms, weniger Wumms.
Ja, oder andersrum, wenn man nur akustisch die Nummer mal live oder so, funktioniert auch. Aber der Prozess zum Album, natürlich tauschen wir uns ständig aus. Es gibt dann sogenannte die Demos oder irgendwelche Layouts, wo wir halt dann hin und her swappen. Mhm. Ja, und da bringt sich dann schon jeder ein und spätestens, wenn jeder seinen Part einspielt, entsteht da auch wieder was Neues dabei. Und die Texte mache ich hauptsächlich bisher, ja. Aber.
Weil er besser Englisch kann auch.
deswegen.
Ich kann auch ein bisschen Russisch, das war aber.
Wow.
Naja.
Nee, aber das ist auch, ich finde das aber, das ist in jeder Band ja auch total anders. Und am Ende geht es ja darum, dass das Ergebnis für alle geil ist, weißt du? Es geht überhaupt nicht darum, finde ich, sich egomäßig durchzudrücken und zu sagen, ich will es aber auch und. Wer muss jetzt und so, sondern ich finde, am Ende müssen alle ein Album in der Hand haben und sagen, geil, das sind wir und damit sind wir happy. Am Ende müssen geile Songs rauf. Ne?
Ja. Wo die herkommen. Und live muss funktionieren, das ist ja bei euch auch so. Ihr seid auch eine Liveband, das muss live rüberkommen.
Ja, genau.
Es gibt Künstler, gerade im Popbereich, da ist live dick oder.
Da kommt ja live nicht rüber.
Gucken ihre Schuhe an oder haben ein paar Tänzer im Hintergrund und machen Halbplayback oder whatever. Da, die funktionieren dafür mega im Stream, auf Spotify und im Radio rauf und runter. Und so. Aber so unser Eins muss live richtig auffallen und auffällig sein.
Und das macht ihr tatsächlich. Ich habe mir auch mal eine Nummer angeguckt. Geilste Nummer, Do It.
Ja, cool.
Ich weiß auch nicht warum, aber es hat wahrscheinlich was mit diesem perkussiven Keyboard da zu tun, dass es so schön groovt. Volle Pulle. Richtig,
cool.
Richtig gut.
Das freut uns sehr.
Und die Bläser natürlich, ich als alte Funksau.
Ja, die sind cool.
Entscheidung.
Genau, sag mal, das habe ich auch noch. Du hast auch eine Funkband gehabt, oder?
Ich hatte
oder?
Mal eine Funkband.
Wie hieß die nochmal?
Als du mit Boone unterwegs
warst. Funkreich.
Funkreich, sagte mir so ja was.
Das ist super.
Ja.
Sehr. Oh, also die Bands, die man so hatte, ich habe, also die erste Band hieß Die Amateure, Knautschzone und auch. Oh.
Knautschzone ist auch schön.
Weil Punk? Und dann irgendwann Mitte der 80er kam ich von der Armee.
Du hast gedient?
Ja.
Echt?
Ja. Oh. Grenzabschnitt Polen. Ja. Und nach anderthalb Jahren kam ich dann wieder und wusste überhaupt nicht, wie die Welt so ist. Und wollte natürlich Musik machen, habe ein paar Musiker gesucht. Und aus dem Ehen entwickelte sich das andere. Und irgendwann, da war Alf auch noch mit bei, irgendwann kamen immer mehr Musiker dazu. Und ich habe damals also so Bläser auch aus Erfurt von der Hochschule. Total toll. Die haben das aufgewertet. Und da haben wir so was wie Herbie Hancock gespielt und hier Play That Funky Music und so eine Geschichten und groovige, geile Nummern.
Hm.
Und Alf ist dann irgendwann ausgestiegen, sagt, das ist überhaupt nicht mein Ding, hat dann irgendwie sein eigenes Projekt gehabt. Dann irgendwann ging es mit Frankreich auch zu Ende und ich habe da gesessen, was machst du denn jetzt nun? So eine Musiker kriegst du eh nicht wieder und Funk wird doch nicht so richtig gewollt. Okay, besser als die Originale bist du sowieso nie und schreiben kannst du doch nicht. Also habe ich dann mich hingesetzt mit so einer Fostex Vierspurmaschine und habe so für mich mit so einer halt irgendwie mit einem Big Muff oder irgendwelchen Sounds, die ich da hatte, verfügbar, habe ich dann wirklich meine erste, wie heißt das, Crunch nicht, sondern eigentlich schon Hardcore.
Ja.
Mit deutschen Texten.
Cool. Mhm.
Und das habe ich Alf vorgespielt und er war völlig begeistert und er meinte, das muss man aber noch übertreiben.
Ja.
Das muss man inhaltlich und musikalisch übertreiben, hat ganz viel Elektronik drin gebaut, zwillernde, zwitschernde Marsmännchengeräusche, hier noch was, da noch was und das hat gefetzt. Und dann hat er wirklich nach der Absolution, die erste Nummer, die ich singen musste, war Ey, du alte Ficksau. Entschuldigung, ja. Und Das im Kontrast, die Absolution und Edu alte Fixau. So weit gab's noch nicht.
Das ist so, das ist bin mir sicher. Ja.
Also das waren 64 Takte, wäre es der schnellste.
Ja.
Und dazu nur rumbrüllen. Und damit war, und mit dem Ding
war. Hat doch kein Opernpart drin, oder?
Nee, Absolution Chor. War vorher.
Wir müssen euch doch totgelacht haben.
Ja, ey, wir haben so geschrien, wir haben gelacht. Haben uns
ihr wart eure größten Fans.
Wir waren erstmal, wir gestanden in Friedrichshagen, also, in diesem richtig Ärger. Gemacht. Und er hat schon eine 8-Spur gehabt.
Ja.
Mit Atari. War schon Notator, genau. Mhm. Und dann haben wir wirklich die Nummer eingesungen und wir haben so geschrien vor Lachen.
Geil.
Und ja, damit entstand Knorkator 94. Noch keine Band, nur zwei Leute.
Crazy.
Mega. Und sag mal, nach eurer Reunion, das habe ich auch gelesen, die trug den Namen 77, weil ihr nur 77 Minuten gespielt habt.
Ja.
Wir haben 77 Minuten gespielt. Wie geht das?
Na, indem man wirklich einen Timecode laufen lässt.
Ach so, und Niki also trommelt, auch die Ansagen, durch. Alles, ja, die ganze Show Zeit, war Timecode
gestellt. Ich musste mich auf die Zeit beschränken, was mir total schwer gefallen ist.
Ja, eben.
Also habt ihr eine Stoppuhr hingestellt?
Ja, wir haben tatsächlich bei 140 Minuten eine Uhr rückwärts laufen lassen. Mhm. Und dann sind wir irgendwann auf die Bühne, haben begonnen zu spielen und mit dem letzten Sekündchen haben wir den letzten Ton gespielt. Ohne Zugabe.
Also sind da krass. Dann, also Timecodes, sind da, kommen da auch Playbacks mit dazu?
Na, es gibt da Keyboards und viele drin, Chöre sind viele drin. Ist ganz wichtig, ansonsten werdet nicht so bombastisch.
Klar. Also die ganze Show lief quasi am Band durch und ihr musstet dazu
also performen. Eigentlich ist Niki derjenige, der da durchknüppeln musste, ne?
Ja. Und das heißt, die Ansagen mussten auch, durften ich, nicht
ich,
über...
Na, wenn ich was gesagt habe, dann war der Song halt über meine Lava drüber. Also... Niki hat eingezählt.
Das ist einfach durchgezogen. Das ist witzig, weil mit Niki habe ich auch mal Musik gemacht. Kenne ich ja gut. Nikolai Gogov. Mhm. Super Schlagzeuger übrigens.
Das ist einer der besten.
Damals in meiner Band, in der ich gespielt habe, als wir uns kennengelernt haben, Sascha, Boon. Mhm. Da war Niki damals Schlagzeuger. Und irgendwie ist das witzig, oder ich freue mich ja immer extrem, wenn so am Ende, so nach all den Jahren, jeder irgendwo ein Zuhause gefunden hat und alle irgendwie doch erfolgreich geworden sind. Oder nicht alle. Also es gibt auch viele, viele Leute, die man früher so kannte, die irgendwann nicht das an Nagel gehangen haben.
Na, die hatten nicht das Glück, Lorik.
Ja, also Glück und vielleicht auch nicht Durchhaltevermögen oder vielleicht war dann, ja, ach, was weiß ich, vielleicht auch immer Gründe. Umstände, ne, warum man dann doch eher Geld verdienen musste oder schneller solide werden musste, wenn Familie entstand oder. Aber ja, ich freue mich sehr, wenn einfach ein paar Jungs so da sind, die man so von früher kennt, voll, die heute irgendwie so eine musikalische Heimat gefunden haben.
Und viele gibt es ja nicht mehr von damals.
Das stimmt. Also, jetzt wird's ruhig.
Also,
eine kurze Gedenkminute.
Da kann ich nicht ganz mitreden. Ich bin ja noch nicht so lange hier in Berlin, in der Berliner Szene dabei. Aber das, was ich bisher mitbekommen habe, mit Basti, In Extremo und
ja,
so.
Ja, genau.
Es gibt viele, die irgendwie es geschafft haben.
Ja, auf dem Grundzweig. Recht lange.
Aber Rammstein, kennt jetzt nicht jeder, aber
wie geschafft.
Aber so ganz wie Herbst in Peking oder so, die damals wirklich nach der Wende so. Den DDR-Punk, sag ich jetzt mal, ne?
Ja.
Die wirklich viel innovativ waren, sind keine mehr da.
Das also, stimmt.
Wobei die Art, die spielen, glaube ich, noch ein bisschen, Leipziger Band.
Ja, aber nicht, aber hat aber keine Relevanz in dem Sinne. Ne?
Genau, die haben keine Relevanz mehr. Relevanz mehr.
Das ja. Das stimmt.
Relevanz.
Wir haben vorhin, apropos Live-Spielen und so, wir haben vorhin kurz gesprochen, als du kamst. Du hast mir erzählt, dass du nicht mehr im Nightliner mitfährst.
Ja.
Erzähl mal.
Ich fahre nicht mehr mit.
Hast keinen Bock mehr.
Punkt. Weil, nächstes Thema.
Nee. Nightliner fetzt.
Macht ja, absolut.
Viel, macht vieles einfacher. Organisatorisch, Verkehr, Kosten, ja. Familie, Zeit. Aber erstmal bin ich ein Kauz.
Ja.
Zum Zweiten brauche ich wirklich nach ein, zwei oder drei Shows erst recht Ruhe, Schlaf. Und das ist im Nightliner nicht drin.
Und entweder weil die Jungs durchdrehen immer.
Entweder diskutiere ich mit denen, ey, haltet doch mal den Sabbel, raucht mal weniger, haltet doch mal ein Bett.
Musik leise.
Und da bist du aber so eine Zicke und das will ich nicht. Also entscheide ich mich lieber für einen fliegenden Teppich oder einen Hubschrauber, bleib im Hotel und bin am nächsten Tag dann im Club.
Ja.
Und das geht. Damit ist dann alle gewährleistet, alle gesichert, die Leute sind so glücklich, auch ohne mich.
Weil du nicht mehr Show da bist, ist die Band jetzt glücklich.
Um zu meckern. Und die Show ist insofern gesichert, weil ich ausgeruht bin und mir jetzt gut.
Ja.
Ich brauche keinen Alkohol, ich brauche keine Zigarette, ich brauche Schlaf.
Ja. Ich kann nicht nachvollziehen. Also Nightliner lieben wir ja auch, aber klar, Im Nightliner geht es halt oft noch Stunden weiter.
Das
ne?
ist
die
so
Show
eine
ist dann nicht vorbei.
Der kannst du dich teilweise nicht da. Entziehen.
Ja, das ist ja wie so ein UFO, was durch die Nacht fährt. Ne? Und alle sind voll, voll.
Ich bin eine Zeit lang auch mal früher schlafen gegangen. Dann dachte ich, ja, sag mal, dann gehst du irgendwann mal noch auf Klo. Und ja, dann sitzen die da immer noch.
Es wird ja auch, vor allem wird es immer lauter mit der Uhrzeit. Ja, ne? Irgendwann ballert dann irgendwie. Vor allem ist ja auch immer die, ich weiß nicht, wie bei euch ist, bei uns immer dieselbe Playlist. Also irgendwann, ab einer gewissen Uhrzeit, kommen immer dieselben Songs, die du seit ungefähr 15 Jahren schon hast. Irgendwann kommt halt AC/DC voll Brett. Ja, nachts um 4 und du denkst dir so, Filme. Alter.
So eine nackte Kanone ist der absolute
Film. Ja, das hat man am Anfang. Wir hören Musik ganz laut meistens und quatschen und trinken.
Ja.
Aber es wechselt auch. Ich kann es voll verstehen. Also ich, wie gesagt, ich hatte auch so eine Phase, aber oft sitze ich auch mit am längsten noch dabei. Wenn aber wir sind dann 10 Mann, teilweise Crew noch, also der Nightliner ist pickepacke voll.
Ja, 18 da, teilweise, ja.
Doppeldecker, Alter, das ist schon krass. Also wenn da Leute sind, natürlich wollen auch ein paar früh schlafen gehen, ne, oder stehen früh auf und dann sitzen die Pappenheimer immer noch da unten. Ja. Ist schon auch vernichtend. Ne?
Ja, ich meine, gut, das ist alles gewährleistet. Jetzt sind es bei uns, wie viel sind wir nochmal, 13, 14? Mit mir 14, 13 sitzen im Bus und ich bin immer wieder erstaunt, dass auch nach dem dritten Konzert dieselben Leute auch morgens da noch sitzen. Ich finde es erstaunlich.
Ja, ja. Also, ja gut, früher haben wir auch länger gesessen. Also ja. Das ist
naja, der einzige
wird weniger.
Vorteil ist, du kannst halt theoretisch bis zum Soundcheck pennen, ne? Irgendwie 16, 17 Uhr.
Das stimmt.
Wenn du kannst, ne? Wenn du so lange liegen bleiben kannst.
Absolut. Und du fährst dann selber?
Hm. Ja.
Mit einem deiner 36 Autos.
Mit dem Mini. Oh, das wert, ey. Schöne Rumpelkiste auf der Autobahn.
Ja, geil.
Also, geht mal, wir haben es ja am Anfang probiert. Oder ich habe es ja probiert. Ich habe ja die ersten zwei Rutschen. Das ging auch nicht anders wegen Österreich, Schweiz und so. Da musste ich dann mit. Und da habe ich dann gesagt, nee.
Ja, du, wir haben noch so ein paar Kategorien.
Fragt mich.
Zum Beispiel haben wir immer einen Musiktipp. Ne? Da heißt es, Bosshaus gibt es euch auf die Ohren. Wir wurden inspiriert durch deinen Songwunsch oder Bandwunsch Fleetwood Mac.
Oh, ist doch toll, oder?
Und da haben wir uns entschlossen, den nehmen wir rein in die Bosshaus gibt es euch auf die Ohren Rubrik, weil auch Peter Green ist vor ein paar Wochen gestorben. Und der war Gründungsmitglied mit Fleetwood oder Mac Fleetwood.
Genau.
Und der hat damals ja, was viele nicht wissen, jeder kennt natürlich Songs wie Sweet Little Lies oder Dreams oder Don't Stop oder so, aber die haben ja, Fleetwood Mac haben richtig geilen Bluesrock gemacht früher. Ne? Psychedelic-Zeug, also sind 67 in England gegründet und ich selbst habe einen Song mit denen gecovert, mit meiner alten Band Oh Well.
Oh Well, toll.
Was kaum jemand kennt und eigentlich hat das mit der heutigen Warnung von Fleetwood Mac gar nicht viel zu tun.
Das stimmt.
Das ist ein beinharter Rocker.
Das war von Rihanna, von der Platte, glaube ich. Wie hieß die, diese graue, wo Peter Green da...
Das ist von 69, ist der.
Ist der schon so alt?
Ja, ja, mit so gemaltes Cover.
Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist... in dieser Ausgabe unser Musiktipp.
Ja.
Speziell Oh Well.
Speziell Oh Well.
Von Fleetwood Mac. Also Fleetwood Mac haben richtig geile Sachen gemacht damals, als sie angefangen haben.
Hast du einen Musiktipp?
Von Fleetwood Mac?
Nö. Von was auch immer. Für die Hörer. Sachen, die man, also wir gucken mal, dass man Sachen, die jetzt nicht jeder unbedingt kennt. Ne?
Also das, was ich dir oder euch vorschlagen würde... Du könntest mich nachts aus dem Schlaf reißen und würde dir immer wieder in seinen Titel nennen.
Okay, hau
aus. Das ist von Nicolas Lenz. Aurori dell'amore, was hast du mit meinem Herz getan?
Das klingt jetzt schon schön.
Das ist sowas von unerreicht. Das ist das beste Lied, was ich in meinem Leben gehört habe.
Das muss ich mir anhören.
Eigentlich singt er fast nur diesen Satz immer ganz durch, oder?
Also Nicolas Lenz ist ein zeitgenössischer, klassischer Komponist. Der, also anders, ich habe mit Alf im Auto gesessen, wir sind gerade zu irgendeinem Club gefahren und auf einmal kam im Klassikradio die Nummer von Nicolas Lenz, Flammer, Flammer. Und wir haben uns Peter dabei angeguckt, die ganze Nummer, was ist das bitte? Wer ist das bitte? Und Gott sei Dank hat sie das gesagt, wer das war, haben uns sofort die Platte gekauft und haben festgestellt, dass er so eine Trilogie gemacht hat. Flamma Flamma, Terra Terra und eher, schieß mich tot, noch ein drittes
Wasser, Thema. Wasser.
Irgendwie sowas, oder genau, mit Luft und was.
Ja, ja.
Und diese drei Alben sind für mich wie Herr der Ringe von Peter Jackson. Das ist für mich ein Meilenstein, musikalisch, von der Komposition über die Darsteller, die Künstler, die das gemacht haben, die gesungen haben. Das ist für mich wirklich unvergleichlich. Der hat also Countertenöre, Mezzosopranistinnen, der hat die Bulgarian Voices, diese Knödelgesänge da mit drin und hat eine Klassik mit Weltmusik verschmolzen, wo du natürlich, man muss erstmal eine Nähe dazu bekommen, aber das ist für mich.
Krass. Oh. Haben nicht Rammstein den Song auch in ihrem Outro gehabt?
Als
zum, zum Rausschmeißer sozusagen.
Richtig, also, als sie damals gespielt haben.
Richtig.
Ich erinnere mich und habe nämlich dem Fahren, dem Lichttechniker, wir saßen zusammen im Auto, weil er auch uns betritt hatte und das lief gerade. Da war, was ist das? Habe ich ihm sofort gesagt und seitdem lief es da nach Programm.
Okay, zweiter Musiktipp in dieser Ausgabe. Wie Nicolas Lenz, mit S oder mit Z?
Nicolas Lenz mit S, genau.
Werde ich mir reinziehen. Das klingt
ist,
spannend.
Es ist wirklich unfasslich.
Krass.
Und das sagt zu keinem anderen.
Eine Sache noch, bitte, die mich interessiert. Wer dich nicht kennt, muss man sagen, du hast ja die halbe Seite Tätowierung. Ne? Du hast ja den halben, die halbe Körperhälfte schwarz. Mehr oder weniger. Der oder sagen wir mal so
farbig.
Invertiert.
Nee, das ist alles blau. Negativ.
Ja. Ja, jetzt ist blau, es war mal schwarz. Und ja, wie groß war das Leid damit? Und vor allem, du hast es ja schon gemacht damals, bevor jeder Teenager eine Eule auf dem Hals hatte.
Das hatte mir tatsächlich jetzt auch ein Tätowierer.
Und da war es doch krass.
Ja. Der meinte, also ich habe ja begonnen nur wie 89 so mit irgendwelchem Kram, was man sich so, oh, hauptsächlich rebellisch und so.
Ja, ja, klar.
Da war da irgendwie ein Drache und dann wurde immer mehr und das wurde hier und das hat nichts mehr zusammengepasst und ich stand da vor dem Spiegel und sagte, was oder wer bist du denn? Wie siehst du denn jetzt aus?
Ach so.
Und mein Tätowierer meinte, gibt nur eins, wegmachen oder vollmachen.
Und dann hast du gesagt, okay, dann machen wir es einfarbig schwarz zu.
Und dann haben wir halt oben Bücher in die Welt. Und die
also da musst du gelitten haben, aber.
War heftig. Und damals gab es noch keine Salben.
Alles ja. auf einmal gemacht?
Nee,
das geht ja nicht. Du bist ja tot.
Je nach Kohle, je nach Schmerzen, je nach Zeit. Und dann wurde alles eben gecovert. Und das hat schon lange gedauert. Es war also Achselhöhle. Die Achselhöhle auszumalen.
Das ist der Albtraum.
Oder die Kniekehle. Also es ist schon, würde ich nicht mehr machen.
Es gibt schlimme Stellen, weil ich habe, komme nämlich deswegen noch, ich habe mir letztens auf dem Rücken ein uraltes Tattoo, was 23 Jahre alt ist, refreshen lassen. Ja. Und habe da auch wieder sehr gelitten und dachte mir, scheiße, ist ja eigentlich nur, es tut weh und ist ja dasselbe Ding wie immer, ist jetzt halt nur ein bisschen frischer. Hast du da mal drüber nachgedacht? Nochmal
machen,
frische Farbe? Dann komm ich mit, um zuzugucken, wie es dir geht.
Nee, du würdest mich leiden sehen.
Ja.
Also ich habe mir über der Arschbacke, bin mir tatsächlich jetzt vor einem halben Jahr was machen lassen und das hat schon jetzt gezwirbelt. Also
man hat schon immer wieder Bock, ne? Das ist also ja, auch eine Sucht also
es
irgendwie.
Es ist schon ein bisschen, ja, es hat einen gewissen Suchtcharakter, das stimmt schon. Aber es muss ja auch irgendwie passen. Also ich würde jetzt nicht nur, weil ich danach süchtig bin,
irgendwas machen.
Schwarz machen lassen, sondern das muss passen. Und ich habe auch schon wieder eine Idee.
Aber so fängt es an.
Ich habe natürlich auch Schiss. Also ich will mir hier rum, das, was hier überall als Abschluss ist, will ich rum als am Hals so einen Kranz malen.
Ja.
Immer über die Knochen.
Aua,
ja. Aber bei dir da auf dem Rücken, Wirbelsäule ist doch auch hart, oder?
Ist kacke.
Ja.
Ist auch, fühlt sich auch immer an, als wenn man ein Loch bohrt. Ne?
Es,
so.
Ist, es ist doch aber alles
beim Ausmalen, ja klar.
Es gibt natürlich Unterschiede, aber je nachdem, wie du drauf bist, ausgeschlafen oder hier oder gute Laune.
Das stimmt.
Das macht ganz viel. Und wenn du aber schon mit einem Bammel rangehst, dann kannst du davon ausgehen, dass es brennt.
Na gut, also sag Bescheid, wenn du mal neu machst.
Ich sag Bescheid, versprochen.
So, was haben wir noch? Wollen wir noch hier irgendwie so
durch, Quick and Dirty
oder Never Have I Ever haben wir noch.
Ach so.
Zum Beispiel, ich war noch nie im Knast.
In der Tat, doch.
Ach.
Ja.
Siehst du saßt mal.
Richard Corona war schon mal im Knast.
Ja, Johnny Cash mäßig.
Nee, Untersuchungshaft im Osten.
U-Haft, was war?
Ich war mit meiner damaligen Freundin auf dem Alexanderplatz und hatte, wie damals Hirschbeutel ja mal gekleidet waren, gefärbte Malerlatzhosen, Tremperhose, Fleischerhemd und bin da mit ihr über den Alex und habe gedacht, jetzt machst du mal was Verrücktes. Habe meine Malerlatzhose ausgezogen, rot gefärbt und habe am Roten Rathaus meine Malerlatzhose auf Halbmast gehisst.
Ah, kam gut.
Pronto. kam dann die Behörde und haben mich dann über den Alex gehetzt. Ja, dann haben sie mich über den Alex gehetzt und haben mich dann gekascht und haben mich dann in eine Keibelstraße gesperrt. Und ja, dann habe ich da eben gesessen, 2 Nächte und habe dann immer wieder durch die
Gitter... 2 Nächte?
Ja, ja. Politische Untersuchungshaft.
Die lassen sich Zeit.
Ja.
Und haben dann, ich habe immer wieder gesagt, ich will meine Mutter sprechen, was ja so erbärmlich ist.
Wie alt warst du da?
19, 20, so. Und meine Mutter war dann damals nämlich leitende Staatsanwältin.
Aha. Oh, die hat sich aber sehr gefreut wahrscheinlich.
Also sie wurde dann angerufen, ist bestätigt worden, dass ihr Sohn im Untersuchungshaft sitzt, wegen. Und dann war ich dann 5 Minuten später dann wieder auf freiem Fuß. Aber das war meine Erfahrung mit dem Gefängnis. Die Ene.
Die eine?
Die eine. Die andere ist, dass Alf, nee, das ist aber nicht so dramatisch, sondern dass Alf nämlich sein Atelier im Gefängnis hat. Ach. Und wenn wir produzieren, produzieren wir im Knast.
Aber in einem noch laufenden Knast?
Nee.
Nein,
ne? In einem Gefängnis der Berliner Blutwoche. Das ist in Köpenick, das ist auch ein Museum.
Aha.
Und er hat dort einen Raum, der, ja, Atelier, Studio.
Und da singe ich immer. Und da schließt du ihn dann ein wahrscheinlich vor dem Album und lässt ihn erst wieder raus, wenn fertig ist.
Du musst quasi
an die Heizung gekettet.
Ja. Da gibt es keine. Da gibt's keine. Das ist alles wirklich, das ist ein Museum, da wird nicht geheizt. Und im Winter ist das schon arg. Und wenn du dann halt irgendwie, wenn es draußen irgendwie minus 10 Grad sind und der Raum minus 8, dann hat er so eine Idee entwickelt, und zwar, dass er das ganze Studiozeug zusammenschiebt.
Und anmacht, oder?
Nee, er auch. Nee, aber dann
anzündet.
Und dann wirklich, dann hat er im Sommer sich riesengroße Zellophantüten zu Ballons gebaut, die dann quasi über das Studioset gestülpt wird.
Mhm.
Unten angeklebt, dass es nicht wegfliegt, und dann wird der Heizer angemacht. Und dadurch hast du einen Auftrieb und dann ist es so mollig warm.
Und dann sitzt er unter der Tüte.
Dann sitzt er quasi in der gewärmten Tüte im Klass und muss singen.
Gibt doch bestimmt auch Räume, Leute, die geheizt sind.
Ja, aber fetzt.
Ja.
Das ist meine zweite Erfahrung mit Knast.
Klingt krass. Gut. Hm?
Nicht schlecht, guck mal, haben wir direkt ins Schwarze getroffen. Never have I ever. Ich war noch nie nackt auf der Bühne.
Oh doch.
Du bist ja immer nackt auf der Bühne, oder?
Nee, ich habe immer einen Schnuller.
Nackt ist nackt.
Damals warst du viel nackt.
Nee.
Nie?
Naja, was heißt nackt? Also ich habe da nur noch meinen Schnuller eingeklemmt, da hinten gezogen und die Hose runter.
So. Ist ja nicht nackt.
Ist natürlich nackt.
Ja.
Und zur Freude meines Trommlers.
Der arme Trommler.
Ja, das war aber und dann Licht aus, Pose wieder hoch.
Aber hier mit der Latzhose, da hattest du schon Schlüpper angehabt drunter, oder warst du auch nackt auf dem Platz? Und
vor allen Dingen hatte ich auch Schiss. Also wenn dir da so einige Soldaten oder Armee oder Polizei hinterherrennen und so 5, 6, 7 Leute und die dich dann überwältigen, da hast du schon ein bisschen Schiss.
Ja, hau, vor allem Knast im Osten will man nicht.
Ja. Eigentlich war es auch heute nicht.
Ja, natürlich nicht.
Gut, haben wir noch was?
Ich hatte noch nie einen Filmriss während einem Konzert.
Doch.
Tatsächlich?
Also ja. Auf der Bühne?
Ja.
Noch die Zeiten mit Martini oder?
Nee.
Campari O.
Wir waren im Club Park Fürstenwalde.
Ja.
Terrazzo Fußboden. Trommler hat immer sehr hoch gespielt. Damals war noch vor Nick Krischi war dann. Und der hatte mal so 1,20 Meter Podest gehabt. Und dann gab es die Nummer A. Und nach dem zweiten ein Solo. Und dann habe ich mich quasi aufs Schlagzeugpodest gestellt und bin dann hochgesprungen. Und ich hatte immer die Eigenart, mich immer irgendwie auf den Rücken und abzufedern. So. Bin ich aber weggerutscht und bin dann mit meinem Schädel auf Terrazzo geklatscht und war weg.
Ohnmacht.
Dann warst du weg, Blackbox, so. Und irgendwann habe ich hab da gestanden, also Bewusstsein verloren. Und irgendwann kam erst die Musik wieder und dann das Bild. Und dann begann die nächste Strophe.
Nein, echt?
Und du warst wieder drin.
War wieder drin. Also alle Tüten.
Krass.
Aber ich war geil. Weg. Ja, das hat auch geklappt. Das
war nicht, aber war toll.
Aber Rock'n'Roll.
Ja, never have I ever. Also okay, hast alles, alle drei Dinge hast du schon mal gemacht hier, was wir hier
ausgedacht
haben. Knorkado, nächstes Jahr auf Tour?
Ja.
Ab wann geht's los?
Am März, glaube ich. Ab 2. März.
Und die Tour heißt wie?
Die Tour heißt Zweck ist widerstandslos.
I love it. Da muss ich jetzt fragen, ich weiß natürlich, wie die heißt, aber weil die Platte heißt ja Widerstand ist zwecklos. Und ihr habt immer so geile Tourmotto.
Ja.
Motti. Das heißt
Motten.
Tourmotten.
Motti ist, glaube ich, richtig.
Ich weiß es nicht genau.
Also drücken wir die Daumen natürlich, dass wir wieder alle loslegen können im nächsten Jahr. Ja, Knorkade auf Tour. Viele Shows sind schon ausverkauft.
Alle Blumen.
Alle?
Echt?
Ja, Mensch, wow. Da müssen wir gar keine Werbung mehr machen.
Die waren, glaube ich, ausverkauft schon. Wobei, wir haben Hamburg nochmal dazu genommen. Nochmal große Freiheit.
Geil, schöne Location.
Absolut.
Ja, Zweck ist widerstandslos, Tour.
Warte mal, www.knorkator.de.
Sehr gut.
Echt,
das haben wir noch in
der Läuft ja bei dir. Wir kommen rum.
Bitte.
Auf jeden Fall. In Berlin spielt er Kolumbia-Halle natürlich.
Nee, ist ja schon vorbei. Wir sind
da wart ihr ja. Dreimal hintereinander, ne? Sogar, glaube ich.
Aber wir sind in Potsdam, glaube ich, und da sind wir auch 2 Tage.
Na, dann kommen wir.
Bitte ich drum.
Ja.
Würde mich freuen.
Also, Gero.
So schön.
Gero, vielen Dank.
Cheers.
Alles Gute.
Seid geküsst.
Rock'n'Roll.
Und dicke Titten.
Das war doch schön.
Ciao, die.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.